Wenn ich mit meinem Hund Buffy spazieren gehe, kommt es auch vor, dass wir dann irgendwo in den Wald reingehen und das ist meistens dann ein schöner Waldweg. Dann kann es aber auch passieren, dass es irgendwann so ausschaut und ich denke mir, okay, wo ist jetzt der Weg? Ah ja, genau da ist er, gehen wir weiter. Es kommt aber auch vor, dass es dann irgendwann so ausschaut und ich denke, gut, Weg wäre schön, aber ist halt keiner da. Und vielen geht es, glaube ich, in der Offenbarung auch so, dass man am Anfang mit den 7 Cent schreiben, das kann man nur nachvollziehen, das ist eh nett und schön, und dann irgendwann wird es immer bizarrer, Drachen, Blitz, Donner, Bilder, Symbole, Zahlen und man kennt sie nicht mehr aus. Und das muss aber, glaube ich, nicht so sein. Ich glaube, dass die Offenbarung einiges einfacher ist, als man glaubt. Ich habe auch schon so die letzten 2 Predigten ein bisschen erklärt, wie apokalyptische Literatur und prophetische Literatur so funktioniert. Und eine Sache, mit der die apokalyptische Literatur arbeitet, ist die Übertreibung, Hyperbel. Kommt vom griechischen Hyperbalein, das heißt so über das Ziel hinauswerfen. Das heißt, es werden Aussagen extrem übertrieben, groß gemacht oder ganz klein gemacht und auch emotional aufgeladen. Wenn man da hört von Blitz, Donner, Finsternis, Hagel, dann macht das auch mit uns. Das erzeugt Gefühle. Das ist was anderes, als wenn man hört von einer netten Blumenwiese, Schmetterlinge fliegen und eine sanfte Brise weht drüber. Das erzeugt andere Gefühle. Und das ist eben etwas, was in der apokalyptischen Literatur stark gemacht wird. Solche Übertreibungen, und der Sinn ist nicht, dass man das wörtlich nimmt, sondern der Sinn ist, dass das, was mit uns macht, Emotionen weckt. Und das haben wir in unserem Sprachgebrauch auch oft. Redewendungen, die wir verwenden, wo kein Mensch auf die Idee kommen würde, dass er das wörtlich nimmt. Aber jeder weiß, was damit gemeint ist. Das habe ich da schon 1000 Mal gesagt. Nein, vielleicht 5 Mal. Oder sie ist so dünn, sie könnte sich hinter einem Grashalm verstecken. Nimmt keiner wirklich wörtlich. Deine Augen leuchten heller als die Sonne. Für dich würde ich den Mond vom Himmel holen. Dich trage ich auf Händen bis ans Ende der Erde. Ich weine ein Meer aus Tränen, mein Herz zerbricht in 1000 Stücke. Jeder weiß, wie man das meint, was damit gemeint ist, aber keiner nimmt das wörtlich. Das wäre schlimm, wenn man das wörtlich nimmt. Und so funktioniert apokalyptische Literatur. Und wenn man das ein bisschen beachtet, dann findet man sich in der Offenbarung um einiges leichter zurecht. Und ich habe da ein nettes Beispiel gefunden. Es gibt nämlich von einer alttestamentlichen Geschichte einen apokalyptischen Traum dazu, der in unseren Bibeln leider nicht drinnen ist, aber in manchen Handschriften der Septuaginta, also der griechischen Übersetzung vom Alten Testament, ist das drinnen. Und soweit ich weiß, hat das Luther in der ersten Übersetzung auch drinnen gehabt, ist dann rausgekommen worden, weil es eben in den meisten Handschriften nicht drinnen ist. Ich lese euch den Traum jetzt einfach mal vor und ihr überlegt dann, zu welcher Geschichte aus dem Alten Testament das passt. In seinem Traum hörte, ein gewaltiges Getöse. Es donnerte, die Erde bebte, Angst und Schrecken erfassten die Menschen. Plötzlich kamen 2 Drachen hervor, bereit, sich im Kampf aufeinander zu stürzen. Sie brüllten mächtig und auf ihr Gebrüll hin rüsteten sich alle Völker zum Krieg gegen das Volk Gottes. Am helllichten Tag brach Finsternis herein. Jammer und Not, Leid und schreckliche Angst verbreiteten sich auf der Erde. Im Volk Gottes wurden alle von Entsetzen gepackt. Sie zitterten vor dem, was ihnen drohte, und rechneten fest mit ihrem Untergang. Als sie aber zu Gott um Hilfe riefen, entsprang aus einer kleinen Quelle ein Strom, der immer größer wurde und zuletzt zu einer mächtigen Flut anschwoll. Die Sonne ging auf, es wurde heller Tag, die Unterdrückten wurden aufgerichtet und überwältigten ihre siegessicheren Feinde. So sah im Traum, was Gott zu tun beabsichtigte. Er behielt alles genau im Gedächtnis und mühte sich den ganzen Tag über, seinen Traum zu verstehen. Habt ihr Ideen, um welche Geschichte das es sich handelt? Gar nicht so einfach, gell? Es geht ums Buch Esther. Das ist die Geschichte von Esther. Wir wissen, Mordecai, der hat eben diesen Traum dann gehabt, und Haman, sein Ziel war es, die Israeliten auszurotten. Und dem Haman und Mordecai, das sind eben diese Drachen, die sich aufeinander gestürzt haben. Und diese kleine Quelle, das war im Esther, die angeschwollen ist zu einem mächtigen Strom, als sie Königin wurde und dadurch dann das Volk Gottes gerettet hat. Wenn man die Geschichte von Esther kennt und dann diesen Traum liest, merkt man, okay, das passt genau zusammen, das macht Sinn. Wenn man jetzt dann nur diesen apokalyptischen Traum mit zwei Drachen und Finsternis und Donner und Quelle, keine Ahnung, was das sein könnte. Und so funktioniert apokalyptische Literatur. Es wird mit Bildern und Emotionen gespielt und aufgebauscht, das Ganze. Und das richtige Leben ist eigentlich um einiges normaler und simpler und verständlicher. Und das soll uns einfach helfen, die Offenbarung ein bisschen besser zu verstehen. Ohne diese Symbole und Bilder wörtlich zu nehmen. Was nicht heißt, dass man es nicht ernst nimmt. Die Offenbarung ist absolut zum Ernst nehmen, aber eben nicht zum wörtlich nehmen. Das sind zwei Paar Schuhe. Wo befinden wir uns in der Offenbarung? Einleitung ist etwas länger, aber der Samuel und Martin kann ruhig ein bisschen Zeit lassen, oder? Habe ich das falsch verstanden? Wer sich erinnert, das letzte Mal haben wir uns die drei Gerichtsserien angeschaut. Die sieben Siegel, die sieben Posaunen und die sieben Zornschalen. Und dann war nach der sechsten Posaune so ein Einschub, wo der Engel gekommen ist mit dieser offenen Buchrolle. Also die sieben Siegel sind jetzt gebrochen, das Buch ist offen und jetzt ist natürlich die interessante Sache, was steht denn da drinnen? Und da lesen wir in Kapitel 10, da kam dieser mächtige Engel mit der geöffneten Schriftrolle und er hatte seinen rechten Fuß auf dem Meer und den linken auf dem Festland. Und seine Stimme dröhnte wie das Brüllen eines Löwen, laut krachten, antworteten die sieben Donnerschläge, eben wieder diese Emotionen, und er muss eben noch mehr ankündigen. Dieser Engel, der hat irgendwie etwas Majestätisches, fast Göttliches. Es hat mich ein bisschen erinnert an 1. Mose 18, als Gott Abraham begegnet ist in Form von drei Männern, wo auch nicht ganz klar ist, sind das jetzt drei Engel, drei Boten, oder ist Gott selbst da? Es hat irgendwie so etwas Ehrfürchtiges, als ob Gott selbst da wäre. Und er bringt eben diese Schriftrolle, die jetzt offen ist. Und in dieser Schriftrolle sehen wir zwei Bilder. Nämlich ein Bild des Tempels und ein Bild von zwei Zeugen. Kapitel 11. Und dann bekam er die Anweisung, er soll mit einem Messstab den Tempel Gottes ausmessen, den Altar, und er soll auch alle Menschen zählen, die dort anbeten. Und den äußeren Vorhof des Tempels, den soll er nicht messen, denn die Heidenvölker werden dann eben die heilige Stadt 42 Monate lang besetzen und den Tempel, den Außenhof zertreten. Wenn man davon ausgeht, dass die Offenbarung 90 nach Christus geschrieben worden ist, was die meisten Ausleger davon ausgehen, dann gab es den Tempel nicht mehr. Der ist 70 nach Christus zerstört worden und seitdem nicht mehr aufgebaut. Das heißt, es gibt keinen Tempel. Und es ist die Frage, ja, welchen Tempel soll er jetzt ausmessen und was hat das für einen Sinn? Seltsame Nebengeschichte dazu. 2018 wurde in Israel eine Tempelmünze geprägt, die schaut so aus. Können Sie da erkennen, wer da drauf ist? Erkennt man nicht so? Es sind zwei Typen drauf. König Kyrus, der im Alten Testament dafür gesorgt hat, dass der Tempel wieder aufgebaut wird, und Donald Trump. Also er muss wirklich überall dabei sein. Und die wurde ihm zu Ehren geprägt, diese Münze, weil er Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt hat. Hat man dann ihm zu Ehren eben diese Münze geprägt und ihn quasi gleichgestellt mit König Kyrus. Etwas seltsam, ja. Und genau, also der Innere des Tempels soll es da vermessen werden. Und das hat etwas mit Versiegeln, mit Beschützen zu tun. Auch die Leute, die drinnen sind, sollen gezählt werden. Und das Äußere darf eben bekämpft werden, das darf zerstört werden, das gehört den Heiden. Es gibt da mehrere Anspielungen, die man da rauslesen kann oder auch rein interpretieren kann. Zum einen den jüdischen Krieg 66 bis 73, wo eben Israel wirklich 42 Monate, also 3,5 Jahre lang besetzt worden ist und dann eben der Tempel komplett zerstört worden ist. Nicht nur der Vorhof, sondern wirklich der komplette Tempel. Es erinnert auch ein bisschen an die Zeit im Alten Testament, als Antiochus Epiphanes den Tempel entweiht hat, als er dort Schweine geopfert hat. Also verschiedene Ausleger eben erwähnen diese Sachen immer wieder, weil eben so diese Anspielungen darauf sind. Wichtiger für uns ist, denke ich, weniger so geschichtlichen Hintergrund und was man da alles rein- oder rauslesen kann, sondern die symbolische Bedeutung heute und damals. Ich glaube nämlich, dass das die gleiche Bedeutung ist. Und wir müssen uns mal überlegen, der Tempel, wofür ist denn der Tempel? Was wird denn im Tempel gemacht? Wozu braucht man einen Tempel? Was passiert dort im Tempel? Opfer. Warum Opfer? Weißt du, aber warum? Ja, und warum? Schuldige Menschen vor Gott, genau. Also der Tempel ist eigentlich ein Begegnungsort von Gott und seinem Volk. Gott möchte immer bei seinem Volk sein. Und Gott ist heilig und das Volk ist nicht heilig. Das heißt, das funktioniert einfach so nicht. Deshalb gibt es das Priestertum, deshalb gibt es die Opfer, damit diese Begegnung überhaupt möglich wird. Und von dem her ist es eigentlich ziemlich selbsterklärend, ob wir jemals noch einen Tempel brauchen. Nein, brauchen wir nicht. Warum? Weil laut Neuen Testament die Gemeinde der Tempel des Heiligen Geistes ist. Jeder Gläubiger für sich ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und Jesus ist unser Hohepriester, wir brauchen keine Priester mehr, und er ist unser Opferlamm. Wir brauchen keine Opfer mehr. Das heißt, aus heilsgesichtlicher Sicht macht ein weiterer Tempel überhaupt keinen Sinn. Und das wird im Neuen Testament immer und immer wieder erwähnt. Im 1. Korintherbrief zum Beispiel, Kapitel 3, wisst ihr denn nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Epheser Kapitel 2, in Christus wächst der ganze Bau zusammengefügt zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. 2. Korinther 6, das seid ihr, der Tempel des lebendigen Gottes, denn Gott hat gesagt, ich will bei ihnen wohnen und mitten unter ihnen leben. Das heißt, wir haben hier ein Bild von der Gemeinde. Die Gemeinde ist der Tempel des Heiligen Geistes, der Tempel Gottes. Und die Gemeinde kann äußerlich zertreten werden, angefeindet werden, verleumdet werden, verfolgt werden. Aber der innere Kern der Gemeinde, das, was die Gemeinde wirklich ausmacht, die lebendigen Steine, die sind abgezählt, abgemessen, beschützt und nichts und niemand kann diese Gemeinde vernichten. Die Pforten der Hölle können sie nicht überwältigen. Das nächste Bild, die zwei Zeugen. Die werden 1260 Tage, also wieder 3,5 Jahre, es kommt immer wieder auf die 3,5 Jahre, im Trauersack wie Propheten auftreten. Und diese zwei Zeugen sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Auch da wieder, manche Ausleger sehen dann weit in die Zukunft. Irgendwann nach der angeblichen Entrückung, wenn die Gemeinde nicht mehr da ist, werden diese zwei Zeugen auftreten in Jerusalem, so wie Mose und Elia, wie die alttestamentlichen Propheten. Und dadurch werden dann viele Menschen zum Glauben kommen. Auch das, glaube ich, ist sehr unwahrscheinlich. Auch das, denke ich, dass wir das symbolisch sehen müssen. Und ich habe vorher schon einmal Sacharja 4 erwähnt. Da sehen wir diesen goldenen Leuchter und die Ölbäume, aus denen das Öl in den Leuchter fließt, also aus dem der Leuchter genährt wird. Und dieses Öl ist oft ein Symbol für den Heiligen Geist. Und im ersten Kapitel haben wir schon gesehen, die Leuchter sind ein Symbol für die Gemeinde. Im ersten Kapitel, Vers 20, die sieben Leuchter, das sind die sieben Gemeinden. Warum sind es jetzt nicht mehr sieben, sondern zwei? Sind fünf gestorben oder was ist mit denen passiert? Auch das hat einen symbolischen Sinn. Wir haben schon gesagt, 7 ist die Zahl der Ganzheit, der Vollständigkeit. Das heißt, wenn am Anfang 7 Gemeinden genannt werden, heißt das, dass alle Gemeinden gemeint sind, nicht nur 7. Jetzt, in diesem Kapitel, geht es um das Auftreten der Gemeinde als Propheten, als Zeugen. Und damit ein Zeugnis glaubwürdig ist, steht schon im Alten Testament, im 5. Buch Mose, braucht man zumindest 2 Zeugen. Ein Zeuge alleinig kann viel behaupten. Man braucht 2 Zeugen. Und in Matthäus 18 greift Jesus das selbst auf und sagt nochmal, es braucht eben 2 Zeugen. Also das wird der Grund sein, warum jetzt da auf einmal 2 Leuchter, 2 Zeugen hier genannt werden. Das heißt, es geht um die Glaubwürdigkeit des Zeugnisses der Gemeinde. Also wir haben ja 2 Bilder der Gemeinde. Die Gemeinde ist versiegelt, geschützt, trotz Anfeindung von außen. Und das Zeugnis der Gemeinde ist glaubwürdig. Dann kommt die 7. Posaune. Und die 7. Szene ist eigentlich immer so das Ziel. Da kommt es dann eben zum Ende. Und da hören wir dann Lobgesang im Himmel. Und dann kommt ein Zwischenteil. Genau, das ist so eine Übersicht von einem Ausleger, das ich sehr hilfreich finde, eben diese 7er-Reihen. Und das 7. ist dann halt immer so die Vollendung. Lobpreis im Himmel, Stille, Ehrfurcht vor Gott. Und jetzt kommt eben dieser Zwischenteil und das fängt immer an mit "und ich sah". Und da haben wir auch wieder 7 Zeichen, die da erwähnt werden. Und ihr habt es wahrscheinlich schon mal gehört, Johannes 3,16, das nennt man so, das ist das Evangelium in der Nussschale. Und wenn man so will, haben wir hier kompakt die Heilsgeschichte Gottes in einer Nussschale. Mit 7 Zeichen, apokalyptisch dargestellt, seltsame Bilder. Aber es geht darum, dass man da jetzt so ein bisschen hinter die Kulissen der Weltgeschichte und der Weltpolitik sieht, um zu erkennen, was wirklich passiert, ohne dass man das jetzt wirklich wörtlich nehmen muss. Es ist sehr symbolhaft dargestellt, aber es ist sehr strukturiert. Und je mehr, dass ich mir in die Offenbarung reinlese und verschiedene Ausleger anhöre und lese, desto faszinierender finde ich es, wie organisiert und strukturiert die Gemeinde, die Offenbarung ist. Das ist nicht einfach nur ein wilder Haufen von Symbolen und Bildern und Zahlen, sondern es ist sehr strukturiert. Und da haben wir immer diese 7er-Reihen, nach unten hin, von oben nach unten, wenn man bei 7 ankommt, ist immer die Vollendung. Da ist Ruhe, da ist Lobpreis, da ist Anbetung, da ist man am Ziel angelangt. Und dann springt er wieder zurück rauf und fängt wieder bei 1 an. Und je mehr man von links nach rechts kommt, ganz an der rechten Seite ist auch wieder die 7 und da ist dann eben wirklich der neue Himmel und die neue Erde wieder das Ziel erreicht. Also das finde ich interessant. Und ein anderer Ausleger hat eine andere Struktur gefunden, es gibt mehrere Strukturen. Und zwar hat er entdeckt, dass die Offenbarung ein riesengroßer Chiasmus ist. Und der Chiasmus, das ist auch eine Strukturform, die man in der Bibel oft findet, vor allem im Alten Testament, aber auch im Neuen. Da geht es darum, dass, das war in der Bibelschule auch immer so eine Challenge, wer findet einen Chiasmus, dass immer der erste Teil und der letzte Teil sich irgendwie ähnlich sind. Entweder ähnlich oder genau gegensätzlich, auf jeden Fall ist da immer eine Beziehung zwischen dem ersten und letzten Teil, dann der zweite und der vorletzte Teil sind wieder irgendwie in einer Verbindung und so weiter, bis man zur Mitte kommt und im Zentrum ist eben das, was wirklich das Zentrum ist, das Wichtige. Und das haben wir in der Offenbarung eben auch. Da geht es am Anfang um die unvollkommene Gemeinde mit allen Problemen und Sachen, was die Gemeinde betrifft. Am Ende haben wir die vollkommene, die verherrlichte Gemeinde. Dann haben wir die 7 Siegel, so eine Ankündigung des Gerichts. Am Ende haben wir dann 7 Gerichtsszenen. Dann haben wir 7 Posaunen und 7 Schalen, die auch sehr ähnlich aufgebaut sind. Und hier in der Mitte haben wir eben 7 Zeichen, die wir uns jetzt anschauen. Und noch etwas Geniales, wenn man diese 7 Teile jetzt hochkant nimmt, ergibt es einen 7-armigen Leuchter. Also ich bin begeistert. Mit Hilfe. es geht jetzt um diese 7 Zeichen und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass das auch zu dieser Buchrolle dazugehört. Vor allem zwischen ein kurzer Einschub von der von der siebten Posaune, und jetzt geht es dann weiter in der Buchrolle, wo das, die Heilsgeschichte weiter erklärt wird. Und das Setting finden wir so im 11. Kapitel, Vers 19. Dann wurde eben der Tempel geöffnet, man sah die Lade des Bundes, so ein Symbol der Gegenwart Gottes, wo die 10 Gebote drinnen sind, wo man dann nachher immer wieder hört, die Gemeinde wird dann dargestellt, eben zuerst als Tempel, dann als zwei Zeugen und dann in Folge dann als diejenigen, die sich nach den Geboten Gottes halten. Wieder Blitze, Donner, Erdbeben, also so, was passiert da jetzt? Wir sind in der Gegenwart Gottes. Und wir blicken eben hinter die Kulisse der Weltpolitik und sehen die Heilsgeschichte Gottes. 7 Zeichen. Das erste Zeichen, das wir da sehen, ist die Frau, das Kind und der Drache ab Kapitel 12. Eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond bei den Füßen und über dem Kopf 12 Sterne. Und sie war in Wehen und sollte ein Kind bekommen und hatte Schmerzen und schrie vor Schmerzen wegen der Wehen. Und dann kam ein Drache mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Und es wird dann später erklärt in Vers 9, wer dieser Drache ist. Das ist die uralte Schlange, die auch Teufel oder Satan genannt wird. Und die ganze Menschheit verführt. Wer ist die Frau? Die Katholiken sehen da die Maria, darum gibt es auch mehrere Marienbilder mit 12 Sternen über dem Kopf, was nicht ganz falsch ist, aber etwas zu kurz gedacht ist. Sonne, Mond und 12 Sterne, an was, welche Geschichte aus dem Alten Testament erinnert uns das? Josef, genau. Josef hatte doch einen Traum und ich glaube, dass dies eine Anspielung darauf ist. Darum geht es hier mehr als um Maria, sondern es geht um das Volk Gottes als Ursprung des tatsächlichen Volkes Gottes. Und im Alten Testament wird das Volk Gottes immer wieder als Frau dargestellt, als Ehefrau, als Braut, in den Propheten Jesaja oder auch Micha, die Tochter Zion, die Ehefrau. Es wird auch immer wieder das Leiden des Volkes als eine Frau in Geburtswehen dargestellt, die Schmerzen hat und schreit und um Rettung bittet. Das heißt, was wir hier haben, ist eigentlich ein Bild, mehr als Maria, sondern das ursprüngliche Volk Gottes, aus dem dann der Messias hervorgeht. Und Jesus sagt es selbst in Johannes Kapitel 4, das Heil kommt von den Juden. Also die Juden sind so der Ursprung, aus dem dann das Heil kommt, aus dem der Messias kommt. Von dem her, wer das Kind ist, ist, glaube ich, ziemlich klar, das ist Jesus. Ein Ausleger hat gemeint, dass wir da eine ziemlich apokalyptische Darstellung der Weihnachtsgeschichte haben. Wäre mal interessant, am 24. Dezember darüber zu predigen. Wäre mal eine andere Auslegung. Und dann in Vers 5 steht, doch das Kind wurde, also Satan vorher noch, Vers 4, der Drache will das Kind sofort nach der Geburt töten. Das erinnert uns an Herodes, so der Handlanger des Teufels im Vordergrund und im Hintergrund, hinter den Kulissen zieht der Teufel die Fäden und will eben Jesus sofort töten. Das gelingt nicht und in Vers 5 steht eben, das Kind wurde sofort zu Gott hinaufgenommen, zum Thron Gottes gebracht und das ist der Sohn, der einmal alle Völker der Erde mit eisernem Stab regieren wird. Das ist so mit Abstand die kürzeste Jesus-Geschichte der Bibel. Jesus wird geboren, Satan möchte ihn vernichten, das gelingt nicht. Jesus wird wieder zum Himmel, zum Thron Gottes gebracht, um die Welt zu regieren. Was da komplett weggelassen wird, ist sein Tod und seine Auferstehung, sein Sieg über Satan. Sehen wir dann aber später noch. Was man da sehr wohl sieht, sind die Auswirkungen von seinem Sieg. Ab Vers 9, eben der Drache wird dann hinabgestürzt, rausgeschmissen aus dem Himmel. Und dann wird gerufen laut, jetzt ist es geschehen, die Rettung ist da. Rausgeworfen ist der Verkläger, der unsere Geschwister bei Gott Tag und Nacht anklagt. Er ist besiegt, wie durch das Blut des Lammes. Da kommt ihm jetzt der Kreuzestod zum Tragen. Freut dich Himmel und jubelt alle, die ihr darin wohnt. Es ist irgendwie für mich ziemlich erschreckend, wenn man darüber nachdenkt, dass seit dem Fall Satans er noch immer so lange Zugang zum Thron Gottes gehabt hat und noch immer im Himmel war, um uns anzuklagen. Bis wann? Bis Golgatha. Bis Jesus gesiegt hat. Ab dem Zeitpunkt hat er keinen Platz mehr gehabt im Himmel. Warum? Habe ich vorher in einer Predigt schon mal erwähnt, der Teufel hat oder hatte, muss man sagen, zwei mächtige Waffen gegen uns in der Hand. Das eine sind unsere Sünden und das andere ist das heilige Gesetz Gottes. Und mit dem hat uns Tag und Nacht angeklagt. Und er ist ja ein Lügner oder ein Betrüger durch und durch. Aber was unsere Sünden angeht, kann er sich das Lügen sparen. Ich glaube, die Wahrheit ist erschreckend und erdrückend genug. Und damit hat er uns Tag und Nacht angeklagt. Und jetzt ab Golgatha ist Schluss damit. Unsere Sünden, Jesus hat dafür bezahlt. Gottes heiliges Gesetz, Jesus hat es erfüllt. Raus mit ihm. Er hat im Himmel nichts mehr verloren. Er hat keine Möglichkeit mehr, uns anzuklagen. Und jetzt ist er zornig. Was macht er? Der Drache wird auf die Erde geworfen, dann verfolgt er zuerst die Frau, das Volk Israel. Die bekommt Flügel des großen Adlers, eine Anspielung auf den Auszug aus Ägypten, flieht in die Wüste und wird dort wieder 3,5 Jahre versorgt. Teufel ist noch wütender und wen verfolgt er jetzt? Die Menschen, die sich nach den Geboten Gottes richten und die sich zu Jesus bekennen, die Gemeinde. Und es gibt noch eine Struktur in der Offenbarung, vielleicht gibt es noch mehrere, aber diese drei habe ich gefunden von einem anderen Ausleger. Also zuerst haben wir eben diese Siebenerreihen, waagrecht und senkrecht, also eine perfekte Excel-Tabelle eigentlich, die SPÖ könnte da was lernen davon. Dann haben wir eben diese Menorah, diese siebenarmige Leuchter, der Chiasmus. Und ein anderer Ausleger hat es so dargestellt, es ist immer so ein Wechselspiel zwischen dem, was im Himmel passiert und das, was auf der Erde passiert. Auch eine interessante Struktur. Also im Himmel hat der Teufel ausgespielt. Er hat keine Macht mehr, keine Möglichkeit, dass er uns irgendwas tut. Auf Erden, ja, da hat er noch ein bisschen Macht. Und er kann uns verfolgen, er kann uns das Leben schwer machen. Und das hat ja auch einen Grund, warum das Christentum die Religion ist, die Menschengruppe, die einfach am schlimmsten verfolgt wird. Wenn man den Hintergrund nicht versteht, denkt man sich, ja komisch, weiß nicht warum, aber die sind halt so perfekte Opferlämmer oder so. Wenn man hinter die Kulissen schaut, was da passiert, ja dann wird es verständlich, warum ausgerechnet wir so verfolgt werden. Weil der Satan zornig ist, weil er verloren hat, weil er nichts mehr tun kann. Und sein Zorn, den lässt er eben an uns aus. Aber, wie wir beim Bild des Tempels gesehen haben, er kann uns nur äußerlich bekämpfen. Was die Gemeinde tatsächlich ausmacht, die Menschen, die gerettet sind, bei denen kann er nichts anrichten. Die sind abgezählt, die sind beschützt, die sind versiegelt. Aber er versucht es weiter. Jetzt hat er eine nächste Strategie. Er sucht sich einen Verbündeten. Das zweite Bild, das Tier aus dem Meer, Kapitel 13. Und dann sah ich aus dem Meer ein Tier aufsteigen, auch mit 10 Hörnern und 7 Köpfen, also das schaut ziemlich gleich aus wie der Drache. Es schaut aus wie ein Leopard, ein Bär, ein Löwe und es hat Macht und Befehlsgewalt bekommen. Und es hat eine tödliche Verletzung und wurde wieder geheilt. Den Drachen beteten sie an wegen dem Tier und das Tier selbst beteten sie an. Und, Vers 7, das ist erschreckend, es wurde ihm erlaubt, gegen alle Menschen Krieg zu führen, die zu Gott gehören. Und es wurde ihm sogar erlaubt, sie zu besiegen. Das ist ja, heftig. Und alle Menschen auf der Erde beteten das Tier an, alle, nein, nicht alle, bis auf die, die zum Lamm gehören, die im Lebensbuch des Lammes stehen. Hier ist gefragt, Glaubenstreue und Standhaftigkeit. Also der Drache sucht sich einen Verbündeten, einen menschlichen Verbündeten, einen Verführer, einen falschen Christus, der die Menschen nicht zu Gott bringt, sondern zum Drachen führt. Und in Kapitel 17 wird dann erklärt, dass Menschen, also dieses Meer ist ein Bild für die Menschen, für die Völker. Das heißt, dieses Tier kommt aus dem Völkermeer, es ist ein Mensch. Auch hier wieder eine Anspielung aufs Alte Testament, Daniel 7, diese Tiere, Löwe, Bär, Panther und ein anderes Tier mit eisernen Zähnen hier zusammengefasst in einem Tier. Es hat 10 Hörner und 7 Köpfe. Schaut aus wie der Drache. Das heißt, wer das Tier sieht, der sieht den Drachen in Menschengestalt. An was erinnert uns das? An Jesus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, der Teufel will einfach immer Gott nachmachen und kopieren. Aber es ist ein falscher Christus, es ist ein Antichristus, es ist ein falscher Erlöser und es geht in eine falsche Richtung. Und das Wort Anti hat ja zwei Bedeutungen, zu einem gegen, es ist ein Gegenchristus, der einfach alles, was mit Christus zu tun hat, bekämpft. Es bedeutet aber auch anstelle von, das heißt, es ist ein Ersatzchristus, es ist ein anderer Christus, ein anderer Weg, ein anderer Erlöser. Dann kommt das nächste Tier aus der Erde, ab Vers 11. Und dieses Tier hatte 2 Hörner wie ein Lamm, schaut ja nett aus, aber es redete wie ein Drache. Und auch es hat Vollmacht bekommen und es führt die Menschen zum ersten Tier hin. Es sorgt dafür, dass das erste Tier angebetet wird. Da wird jetzt diese Kopie noch deutlicher, da haben wir eine teuflische Dreieinigkeit. Der Drache, der Antichristus und der falsche Prophet. Christus verherrlicht Gott, der Antichristus verherrlicht den Drachen. Die 2 Propheten, die Gemeinde, gestärkt durch den Heiligen Geist, geben Zeugnis von Christus. Der falsche Prophet, gestärkt durch den Drachen, gibt Zeugnis vom Antichristus und fährt dort Propaganda für den Antichristus. Also Satan kopiert Gott. Selbst diese Verwundung, tödlich verwundet und wird wieder heil. Ja, auf was ist das für eine Anspielung? Auf Jesus, auf das Lamm. Er probiert einfach bis ins kleinste Detail Gott nachzumachen. Und diese Verwundung, manche Ausleger sehen da die EU als wiederauferstandenes römisches Reich. Andere meinen, das ist der König Nero. Da hat es 2 Gerüchte gegeben, da hat es also eine Redewendung gegeben, damals Nero Redivivus, der wiederauferstandene Nero. Die einen haben gemeint, Nero ist gar nicht gestorben, der hat sich eigentlich selbst umgebracht. Da hat ihm das Gerücht gegeben, nein, das stimmt gar nicht, so wie man heute noch sagt, Elvis lebt, der King ist nicht tot. Hat man geglaubt, Nero stirbt nicht. Die anderen haben gesagt, doch, er ist gestorben, aber er ist wieder auferstanden. Es hat damals tatsächlich mehrere Pseudoneros gegeben, Männer, die sich als Nero ausgegeben haben. Und zumindest von 2 weiß man, die haben dann sogar ein Bündnis mit den Parthern jenseits des Euphrats aus dem Osten, wollten da Bündnis machen und das römische Reich wieder zurückerobern, aber das ist nie was draus geworden. Aber es hat es tatsächlich gegeben. Andere sagen auch, dass Domitian, der nächste Kaiser, der die nächste Christenverfolgung dann gemacht hat, dass der quasi so in den Fußstapfen Neros auftritt. Auch da wieder, denke ich, ist die Symbolik wichtig. Es gibt geschichtliche Zusammenhänge, ja, aber was will uns das sagen? Der Teufel möchte Gott sein, von Anfang an. Und er probiert es einfach immer, Gott nachzumachen und ist aber eigentlich nur eine billige Kopie. Und für die ursprünglichen Leser, die 7 Gemeinden, damals war es, glaube ich, ziemlich klar, was damit gemeint ist, wer dieser Antichristus ist. Das ist das römische Reich und der Machthaber, eben zuerst Nero und dann Domitian. Und in seinem Brief schreibt Johannes ja, es gibt viele Antichristen. Die hat es gegeben, die gibt es und die wird es wieder geben. Das Tier hat 7 Köpfe und 10 Hörner. Da hat man auch versucht, wie man das, wer da reinpasst und so. Man ist sich da einfach nicht schlüssig, aber die Symbolik ist wichtig. Es hat einfach viele Erscheinungsarten. Nach dem Untergang des Römischen Reichs hat man gedacht, okay, jetzt ist der Antichrist besiegt. Nein, er kommt wieder. Hitler, Stalin und. Es wird sie immer geben. Und wenn man heute in die Gesellschaft schaut, denke ich, haben wir zumindest 2 wirklich große antichristliche Strömungen. Das eine ist der Islam und es gibt viele Ausleger, die Verbindungen sehen zwischen Offenbarung und Islam, eben auch ein falscher Prophet, ein falscher Gott, ein falscher Weg. Und eben die Flagge, die du vorher gezeigt hast, die vier Farben, manche sehen da zum Beispiel auch die vier apokalyptischen Reiter in diesen islamischen Farben drinnen. Ist, ja, kann man so sehen, muss man nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine extreme antichristliche Strömung. Und das Zweite, was ich sehe, ist diese Regenbogen-Ideologie. Das zutiefst antichristliches werden Werte und Ethik und Moral komplett auf den Kopf gestellt. Und wenn vor 10 Jahren wer gesagt hat, es gibt über 70 Geschlechter, dann hätte man gleich mal geschaut, ob auf der Psychiatrie noch Platz frei ist. Heute ist das ja eh, stimmt, und das hat so einen Einzug gehalten in unsere Demokratie, dass man kaum noch was dagegen sagen darf. Ich habe auf Facebook jetzt einmal irgendwas kommentiert, eh, harmlos, Kleinigkeit, und da ist gleich die Antwort gekommen, du Drecksfaschist. Was haben wir denn da? Also es ist wirklich, man kann da nichts mehr dagegen sagen, die Moral wird komplett auf den Kopf gestellt, es ist eine derartige Propagandamaschinerie, die da hochgefahren wird. Und in Jesaja 5 steht, Kapitel, Vers 20, wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zum Licht erklären und Licht zur Finsternis, die das Bittere süß und das Süße bitter machen. Letztendlich wird das alles keinen Bestand haben. Denn wie wir im Kapitel 10 gelesen haben, als dieser mächtige Enkel gekommen ist, da steht, er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf das Land. Das heißt, egal was das Tier aus dem Meer, der Antichristus, tut und egal welche Propaganda das Tier vom Land, der falsche Prophet, aufzieht, sie haben nur die Macht, die sie von Gott bekommen haben. Gott steht drüber. Und sie können nur das tun, was Gott gestattet, was er zulässt. Und er lässt eh viel zu. Leider. Aber das ist seine Sache. Aber sie können nicht mehr tun, als das, was Gott zulässt. Außerdem, Vers 16, sorgte das zweite Tier dafür, dass sich alle den Namen des Tieres auf die Stirn oder auf den Arm schreiben müssen. Oder die Zahl des Namens. Die Zahl des Tieres ist der Name eines Menschen. Und die Zahl ist 666, wohl die bekannteste Zahl in der Bibel, selbst wenn jemand noch nie irgendwas mit der Bibel zu tun gehabt hat, die Zahl kennt ein jeder und es gibt unzählige Spekulationen, was das alles sein könnte. Manche sehen das WWW, das World Wide Web. Das Internet ist der Teufel, was rechnerisch keinen Sinn ergibt, weil es ist nämlich nicht 666, sondern 660 und 6, also die Zusammensetzung ist eine andere. Was ist der Hintergrund? Es gab die Tradition der Tefillin. Das sind so Gebetsriemen, das kommt vom 5. Buch Mose, wo sich die Leute eben die Gebote Gottes oder das Wort Gottes auf die Hand oder auf die Stirn ein Merkzeichen drauf tun, so eine Erinnerung an das Wort Gottes. Und selbst das kopiert der Satan und zieht es ins Schlechte. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das auslegt. Die zwei wichtigsten sind einmal Symbolik, Offenbarung ist eben sehr symbolisch. 6 ist die Zahl des Menschen, der Mensch wurde am 6. Tag erschaffen. 7, haben wir schon gesagt, ist die Zahl der Ganzheit, der Vollständigkeit. Das heißt, der Mensch ohne Gott ist nicht vollständig, es fehlt was. Kann man so auslegen, ist nicht ganz falsch. Die meisten gehen eher in Richtung Gematrie. Das ist so eine Zählweise, wie man in Buchstaben und Zahlen austauschen kann im Alphabet und eben Namen auch mit Zahlen ausdrücken kann, weil es damals eben nur ein Alphabet gab. Wir haben heute zwei Alphabete, eine fürs Buchstaben und eine für Zahlen. Damals hat es nur ein Alphabet gegeben, dadurch hat man im Buchstaben auch mit Zahlen ausgedrückt. Darauf möchte ich in der nächsten Predigt weiter eingehen, da wird es dann mehr um Zahlen gehen. Für heute ist nur wichtig, es gibt dieses Siegel, dass sich Menschen eben symbolisch auf Stirn oder auf die Hand drücken lassen. Das nächste Bild ist, der Engel, der seinen Fuß auf Land und Meer hat und eben drüber steht. Dann haben wir das Bild vom Lamm und den 144.000. Die 144.000 haben wir vorher auch schon gesehen beim letzten Mal. Dann sage ich das Lamm auf dem Zionsberg, Kapitel 14, mit ihm 144.000, Menschen, auf deren Stirn sein Name und der Name des Vaters geschrieben waren. Das heißt, hier haben wir jetzt den Gegenpol. Die einen haben das Siegel des Tieres und die 144.000 haben das Siegel Gottes, das Siegel des Heiligen Geistes auf der Stirn. Und ich habe auch schon gesagt, Johannes ist ein extremer Schwarz-Weiß-Maler. Es ist entweder oder. Entweder man hat das Siegel des Lammes, das Siegel Gottes oder das Siegel des Tieres. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Und die, die das Siegel des Lammes haben, die sind eben versiegelt, die sind vorherbestimmt, abgezählt und geschützt. Es gab in der Geschichte immer wieder auch wirklich solche Markierungen für Menschen, auch im Dritten Reich hat es das gegeben und immer wieder. Aber auch da, denke ich, ist die Symbolik dahinter einfach wichtig. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder man gehört zu Gott oder eben nicht. Entweder hat das Siegel Gottes oder das Siegel Satans. Beides hat ewige Konsequenzen. Das fünfte Bild, ich muss mich beeilen, sonst schimpft jemand. Die drei Engel mit der Ankündigung des Gerichts, ab Vers 6. Dann sage ich den Engel mit der Botschaft, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Die Stunde ist gekommen, die Stunde des Gerichts. Dann kam ein zweiter Engel, der bringt das Gericht über die Hure Babylon. Und der dritte Engel bringt das Gericht über diejenigen, die das Siegel des Tieres haben. Und auch da wieder, es geht um Standhaftigkeit für diejenigen, die sich an Gottes Gebote halten und Jesus vertrauen. Also damit so eine Vorschau auf das Endgericht, der Fall Babylons, das Gericht über jene, die das Siegel des Tieres haben und der Aufruf zur Standhaftigkeit. Sechste Bild, auch eine Gerichtsszene, der Menschensohn mit der Sichel, Kapitel 14, Abvers 14. Ein Menschensohn tritt auf mit einer scharfen Sichel, die Zeit zum Ernten ist da, die Erde ist überreif. Den Eindruck habe ich auch, dass die Erde wirklich überreif ist. Man denkt sich, wie lange kann das noch so weitergehen? Es ist auch nicht ganz klar, ob mit Menschen, sondern es wirklich Jesus gemeint ist oder ob das ein Engel ist. Ist jetzt auch nicht so wichtig, denke ich. Aber in Matthäus 13 sagt Jesus selbst über die Ernte. Es wird das Unkraut abgeerntet fürs Feuer und es wird das Getreide abgeerntet für die Scheune. Also es wird am Ende aussortiert werden. Dann gibt es noch ein weiteres Bild über die Ernte, nämlich die Traubenernte. Die kommen dann in die Weinpresse, auch ein typisches Bild für das Gericht Gottes. Und was da auch so erschreckend ist, da kommt dann ein Strom aus Blut raus, 300 Kilometer lang. Das muss man sich vorstellen, 300 Kilometer nur Blut. Also es ist wirklich schlimm, wenn der Zorn Gottes einen trifft. Dann gibt es so einen kleinen Einschub, wie meistens nach der sechsten Szene. Da sehen wir dann sieben Engel mit den sieben letzten Plagen. Die kommen dann in Kapitel 16, das haben wir uns letztes Mal angeschaut. Und dann sind wir am Ende, wieder die finale Szene, die siebte Szene, das gläserne Meer, Kapitel 15. Da sah ein Meer, ein Gemisch aus Glas und Feuer, und dort standen diejenigen, die dem Tier standgehalten haben, die sich das Bild und die Zahl nicht aufdrücken haben lassen, und der Tempel wurde mit Rauch von Herrlichkeit Gottes erfüllt. Die siebte Szene ist eben immer diese Vollendung. Am Ziel angekommen, es gibt Lobpreis, es gibt Ruhe. Und auch das Bild erinnert ein bisschen an den Exodus. Die sind ja durch das Schilfmeer zuerst rausgezogen aus der Sklaverei und dann durch den Jordan eingezogen ins gelobte Land. Und hier eben durch dieses gläserne Meer. Und dann, danach, springt er wieder zurück und fängt mit den Zornschalen wieder bei 1 an. Da sehen wir einfach, dass das nicht chronologisch ist, sondern dass es wirklich systematisch und thematisch gegliedert ist. Aber hier sind wir jetzt zumindest für momentan am Ende angelangt. Die Geretteten, die 144.000, die standgehalten haben, die keine Kompromisse eingegangen sind, die mit dem Heiligen Geist versiegelt sind, die sind endlich am Ziel. Die haben den Kampf gewonnen. Die, die Gott lieben, die werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Und das sehen wir jetzt zum Schluss. Amen.